Ja, willkommen bei Humoralpathologie. Diesmal unsere 10. Folge, schätze ich, ungefähr.
Circa.
Vielleicht, man weiß es nicht genau.
Also wenn wir rechnen wie das Elixier, dann so ungefähr die 13., 14. Wenn wir rechnen, wie viele Dateien auf unserem Server sind, glaube ich so auch 13.
Ja.
Aber
ja,
wenn man die Zahl anguckt, die da steht, dann ist es die 10. Folge. Aber eigentlich ist es eher die 2012. Folge.
Unsere Jubiläumsfolge.
Genau, unsere. Wer sind wir denn überhaupt?
Unsere letzte Folge.
Also ich bin jedenfalls Roger, dann ist auch noch Henning da.
Genau.
Und Tim,
der nicht mehr Elfenbeauftragter ist, denn ich wurde von meinem Dienst entlassen.
Das ist aber traurig.
Ja, man hat mir das Vertrauen abgesprochen.
Du bist zwar nicht mehr in der Gewerkschaft.
Nee, aber ich möchte nicht über die Gründe reden.
Okay, dann werden wir das auch nicht tun. Gut. Und Theoprastus Bombastus.
16 in the clip and 1 in the hole. Theoprastus is about to make somebody stand cold.
Ja, so ist das hier. Und heute keine Ursprungsnamen.
Nee.
Also, liebe Kinder da draußen, ihr wart nicht sehr brav. Keine E-Mails geschrieben.
Daher auch meine geladene Pistole.
Richtig.
Wir kennen ja noch einige, die eigentlich welche haben wollen, aber die wollen uns partout keine E-Mail schreiben.
Richtig.
Ja, aber das muss man machen, sonst geht das nicht.
Ja, das sind nicht unsere Regeln.
Genau.
Wir haben die Regeln nicht gemacht.
Ich habe irgendwie ganz doll Herzklopfen. Ich glaube, das liegt daran, dass wir die 10. Folge haben.
Die 2012. Folge.
Vielleicht hast du auch Herzinfarkt.
Da höre ich das irgendwie ganz doll.
Naja, wie auch immer. Jedenfalls keine E-Mail, keine Competition. Und richtig, jetzt gehen wir direkt weiter zu unseren News. Die erste Neuigkeit, die wir heute haben, ist von Bild.de, unser Hauptforum für wissenschaftliche Nachrichten, und ist Gott ein Schweizer? Und wie wurde das festgestellt? Es ist ein Foto von Gott aufgetaucht.
Und da hat er gerade Käsefondue gegessen.
Richtig, oder? Er hat Käsefondue und schießt seinem Sohn einen Apfel vom Kopf.
Das wäre nicht das Schlimmste, was er mit ihm getan hat.
Nee, das wäre eigentlich ganz nett.
Ja. Mal zur Abwechslung.
Richtig.
Er ist auch ein freundlicher Gott.
Richtig. Mal nicht das Metall in den Sohn rein, sondern oben drüber. Gut, ja, aber was wirklich gemacht ist halt ein Foto von Gott ist bei Google Street View aufgetaucht.
Mhm. Ja.
Aber Gott hat zum Glück outgeoptet und darum ist er ganz verpixelt. Und ja, es ist irgendwie... Da steht, ob es echt ist oder eine Fälschung. Ja, es ist schon echt, aber es ist halt einfach irgendein Dreck auf der Linse oder sowas.
Ja.
Insofern nicht so spannend. Aber doch interessant, was Gott so macht.
Das ist
auch
gut für die Streetview-Gegner, wenn man mal sieht, dass man jetzt damit auf einmal Sachen, die vorher wissenschaftlich nicht belegt werden konnten, beweisen kann.
Richtig.
Streetview, dann werden die auch vielleicht nochmal ihre Position überdenken.
Ja. Und zu dem Thema steht dann auch noch, Stephen Hawking, Gott schuf nicht das Universum. Und Pharao Tutanchamun, mit wem darf ein Gott ins Bett gehen? Danke, Bild.de.
Ja.
Dann eine zweite Nachricht, die etwas erbaulicher ist. In Finnland, in einer Talkshow, der Name heißt Ajan Kotainen Kakkonen.
Ja. Ah, das heißt so viel wie Menschen reden über Themen.
Das kann sein.
Menschen bei Maischberg. Ja.
Oder Talk am Mittag.
Das ist heißt Talk im Turm auf Finnisch. Und dort hat der Bischof von Tampere, Matti Repo, und die Vorsitzende der Christdemokraten Päivi Räsänen, also für alle finnisch Kenntnishabenden, ich spreche das vielleicht alles ganz falsch aus, aber es tut mir leid.
Vielleicht. Zweimal in Tampere, Fun Fact.
Wow. Die haben jedenfalls klargestellt in dieser Talkshow, dass Homosexualität eine Sünde ist. Und dass gleichgeschlechtliche Ehepartner keine Kinder adoptieren sollen, weil diese seien schlechtere Eltern. Und jetzt gibt es in Finnland die Möglichkeit, was es ja bei uns nicht gibt, aus der Kirche auszutreten über ein Online-Formular. Bei uns muss man ja zu einem Offline-Amtsgericht und sich da dann für Geld austreten lassen.
Ja.
Ja, und jedenfalls hat dann, nachdem das gemacht worden ist, also nachdem die das gesagt haben, sind 34.000 Finnen erstmal aus der Kirche ausgetreten. Das sind so viel wie sonst in einem Jahr.
Das ist eben ein wackeliges Völkchen. Da sollte man sowas nicht öffentlich sagen.
Das war wahrscheinlich nur Zufall.
Ja, statistischer.
Ich schaue deswegen mit dem Sonnensturm zusammen.
Das könnte sein, da kommen wir ja noch drauf zurück. Also die Nachricht habe ich bei der Taz gelesen, nur damit ich auch mal die Quellen angebe, woher ich das alles habe und nicht nur Bild-Zeitung.
Finnland, Winland.
Richtig, Finnland, Winland. Dann noch eine dritte Nachricht, die, oder eher was anderes Interessantes, was ich bei Astrodiktikum Simplex gelesen habe. Das ist ja das skeptische Blog in Deutschland.
Ja.
Von unserem Freund und Astronom Florian Freistetter. Er ist noch nicht unser Freund, vielleicht wenn jetzt die Folge hört. Er hat geschrieben, dass jetzt auf dem Kinderkanal eine interessante Sendung kommt, nämlich Kiro, das Geheimnis. Und darum geht es darum, dass ein Professor entwickelt, der sich mit Bibel auskennt, entwickelt eine Zeitmaschine und reist dann in die Vergangenheit. Und dort besuchen sie dann alle möglichen biblischen Gestalten und müssen gegen böse, sogenannte Handlanger des Bösen kämpfen, die die Bibel vernichten wollen und die gesamte christlich-abendländische Kultur. Und so steht das wörtlich auf der Homepage.
Wow. Sehr gut.
Das kommt im Kinderkanal. Das bezahlen wir mit unseren Gebühren.
Ja.
Besser als das Jesus-Video. Jetzt auf DVD.
Ja, also das ist schon sehr interessant.
Ja, ich finde es gut, dass durch die Bibel das gesamte abendländische Kulturgut vernichtet wird.
Genau. Ja, das waren unsere Nachrichten für heute. Und jetzt kommen wir zu unserem Hauptthema. Und das wäre 2012.
Ja, für unsere Jubiläumsfolge schließt sich der Kreis. Wir haben eigentlich quasi mit 2012 angefangen.
Stimmt.
Und hören jetzt mit 2012 auf in diesem letzten Podcast, der jemals von uns kommen wird.
Bis nächste Woche.
2012.
Und deswegen haben wir uns für 2012 keine Kosten und Mühen gescheut und uns die DVD angesehen von Dieter Bröers alias Morpheus.
Nicht zu verwechseln mit dem Morpheus aus Matrix.
Oder vielleicht doch.
Wer weiß.
Ja, und ich würde gerne den Filmtitel nennen, aber ich kann ihn gar nicht aussprechen. Wie heißt der wohl? Revolution 2012.
Revolution.
Die Schreibweise ist irgendwie nicht eindeutig. Es gibt Klammer auf, R, Klammer zu, Evolution 2012. Mhm. Es gibt Rot, R, Evolution 2012.
Re-Evolution.
R, Punkt, Unterstrich, Evolution, Unterstrich, 2012, Punkt, DVD, SCR, Punkt, AVI.
Oder so. Naja, auf jeden Fall Respiration 2012. Und erstmal dachte ich, wenn wir darauf eingehen, sollten wir gucken, was die Kritiker zu dem Film sagen. Deswegen habe ich bei Movie Village auch eine Kritik zu dem Film gefunden. Da stand unter unserer Meinung erstmal zu dem Film: basierend auf wissenschaftlichen Forschungen und Dokumenten der NASA weist der renommierte Biophysiker Dieter Bröers in Revolution 2012 nach, dass ein spektakulärer Zusammenhang zwischen der Aktivität der Sonne, den von ihr erzeugten Veränderungen des Erdmagnetfelds und unserer Psyche besteht. Dieser außergewöhnliche Dokumentarfilm führt uns Menschen an die Grenzen unseres jetzigen Bewusstseins. Unserer Meinung nach ist Revolution 2012 eine sehr gut recherchierte Dokumentation mit wirklich super Ton- und Bildmaterial. Auch die ganzen Spezialeffekte und Animationen sind qualitativ sehr hochwertig und könnten auch aus Hollywood stammen.
Ja,
aus Hollywood vielleicht.
Das ist eine gute Meinung.
Genau, und ich habe nochmal nachgeschaut auf der Homepage des Films. Unter dem Pressespiegel, in was für Zeitschriften, Magazinen denn sonst noch Reviews erschienen sind. Und ich lese einfach nur mal die Namen der Zeitschriften vor. Da wäre zu einer Zeitschrift Lichtsprache. Dann ist eine Rezension erschienen im Märkischen Allgemein. Auf 2012blog.de ein Hör-zu-Interview in der Bild, im Tipp-Magazin und in der Welt der Wunder.
Wow.
Und in deinem Movie Village.
Ist das auch mit Hendrik Hay?
Ich hoffe doch.
Ja.
Also auf jeden Fall, einzige Zeitschrift, die gefehlt hat, war vermutlich Bunte.
Ja.
Sonst war alles dabei. Gala. Reich und schön.
Das goldene Blatt.
In der dazu auch von Mackie interviewt oder wenigstens vom Schrat?
Wahrscheinlich. Also ich muss sagen, dass diese Beschreibung, die du da eben vorgelesen hast, ich habe, glaube ich, noch nie so viel Lügen in einer Filmbesprechung gelesen.
Also hattet ihr nicht diese Erfahrung, als ihr den Film gesehen habt?
Also ich hatte schon die Erfahrung, dass das mein Verstand übersteigt.
Ja, immerhin. Also man muss dazu sagen, dass Moviemaze auch gleichzeitig DVDs zu dem Film verlost hat.
Ach so,
also
verlost.
Die haben anscheinend einen gewissen Werte im Anspruch damit
ja.
Ja, vertreten.
Haben wir schon gesagt, von wem der Film überhaupt ist? Ich weiß es gar nicht.
Wir hatten das, glaube ich, mal in unserer allerersten Folge. Ja, haben wir, da gab es im Elixier-Magazin gab es einen kurzen Beitrag dazu und da haben wir schon mal unseren Dr. Dieter Bröers angesprochen.
Genau.
Und ich glaube, mich zu erinnern, dass damals schon einige Zweifel, ob der Echtheit seines Doktortitels aufkam.
Ja, also er hat in der Zwischenzeit auch von seiner Homepage, von seinen Sachen, wo er steht, hat er den Doktortitel entfernt. Anscheinend war es damit doch nicht so weit her.
Ja. Und ich habe noch eine andere Sache gelesen über ihn, und zwar ist er ja angeblich der Direktor für Biophysik am International Council of Scientific Development. Nicht zu verwechseln mit dem International Council of Science.
Oder dem of Scientific Fact.
Genau. Auf jeden Fall diese Vereinigung, der er vorsteht als Direktor, das ist nur ein Münchner Verein.
Ja.
Auch wieder sehr gut, und dem sollen angeblich 60 Nobelpreisträger angehören, was aber daran liegt, dass dieser Verein erklärt hat, dass die Leute den Verein angehören. Ja. Auf jeden Fall das nur am Rande zu Dieter Bröers.
Ja, und er ist ja auch nicht alleine in dem Film, sondern er hat quasi eine Riege an bekannten und berühmten Wissenschaftlern um sich geschart.
Die Creme de la Creme.
Die Creme de la Creme.
Also ich kannte nur einen.
Und der war?
Rupert Sheldrake.
Ja, der sagte mir davor auch nichts. Woher kanntest du den?
Ich habe ein Buch von ihm gelesen, über morphogenetische Felder. Das fand ich mal interessant früher.
Ja, das ist ja sein Steckenpferd sozusagen. Aber er ist eigentlich schon ein echter Wissenschaftler, der irgendwann mal, glaube ich, den Bogen nicht mehr ganz bekommen hat.
Also so von den ganzen aus der Runde, die dabei waren, die wirklich sich für dieses esoterische Zeug ausgesprochen haben, aber ist er noch der Vernünftigste, glaube ich.
Ja.
Aber er macht auch interessante Sachen. Also er hat ja diese Theorie, dass es eben diese morphischen und morphogenetischen Felder gibt. Und das ist sozusagen eine verwissenschaftliche Aura-Theorie, dass es sozusagen eine Aura gibt, die das steuert, wo man sich fühlt und sowas. Zum Beispiel, wenn man Phantomschmerzen hat, dann ist es halt, weil da die Aura bis dahin reicht und sowas. Und so. Aber er hat zum Beispiel, was er in dem Buch 7 Experimente, die die Welt verändern können, hat er eben geschrieben über solche Phänomene und hat dann gesagt, eben was für Experimente man machen könnte. Zum Beispiel, dass man, wenn Leute sagen, sie haben das Gefühl, dass sie ein Phantomgliedmaße haben, Phantomarm zum Beispiel, dann sollte man es so machen, dass man die Leute ihren Phantomarm in andere Leute reinstecken lässt. Und dann sollen die sagen, ob sie was gefühlt haben oder nicht.
Ja.
Also es sind schon ganz interessante Ansätze, nur immer wenn man diese Experimente halt wissenschaftlich durchgeführt hat, kam natürlich wieder nichts raus. Aber das will er dann wieder nicht akzeptieren und sagt dann, ja, muss man halt noch mehr experimentieren und so. Ja.
Ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Wissenschaft sich mit sowas abgeben würde und solche Experimente ernsthaft durchführen könnte, nachdem ich den Film gesehen habe, weil dort wurde explizit gesagt, dass Wissenschaftler sowas nicht machen würden.
Die sind viel zu dogmatisch.
Ja.
Aber tragen immer nur Doc Martens.
Um zurückzukommen zu dem Film, was eigentlich gar nicht so einfach ist, da er nicht, er hat zwar einen Titel, der darauf schließen lässt, dass es um 2012 und eine Re-Evolution zu diesem Zeitpunkt geht.
Ja.
Aber im Endeffekt geht es um ganz viele andere Dinge auch. Also es wird eine große Bandbreite an esoterischem Material in dieser Dokumentation abgedeckt. Und nach dem Intro und allgemeinem Kauderwelsch von Dieter Bröers geht's ja los mit dem ersten Punkt: Was ist das Bewusstsein und was macht das Gehirn?
Alles beginnt in uns selbst.
Genau.
Ja. Also das Ganze ist ja eine sehr verwissenschaftlichte Esoterik, die er da betreibt.
Mhm. Ja, und man muss auch sagen, also diese Dokumentation oder was es auch immer sein soll, ist ja doch ziemlich aufwendig produziert.
Ja,
Hollywood-reif.
Ja, sieht auch gar nicht so schlecht aus. Und hat einen sehr berühmten Synchronsprecher, der das Ganze liest.
Genau.
Und zwar ist es die Stimme, die vor allem aus der Werbung bekannt ist, denn er spricht die Werbung für IBM, AXA, Deutsche Post, Bitburger.
Und auch Jean-Luc Picard bei Enterprise.
Ja. In den späteren Folgen, ne, als eine gestorben ist oder so.
Nee, das ist schon der Synchronsprecher.
Schon die ganze Zeit gewesen.
Von Patrick Stewart.
Ja. Eventuell, auf jeden Fall ist das Christian Schuld und sein Vater ist auch Synchronsprecher und der hat auch die gleiche Stimme.
Ja, und der ist die deutsche Stimme von Robert Redford.
Zum Beispiel, und Christian Schuld spricht jetzt Marlon Brando auch manchmal.
Nur damit die Hörer sich dann noch ein bisschen mehr vorstellen können, wie dieser Film abläuft. Das Ganze ist praktisch, dass diese Erzählstimme dauernd eben erzählt. Allerdings ist diese Erzählstimme eigentlich Dieter Bröers selbst.
Ja, also ja. Dieter Bröers hat sich selbst inszeniert.
Richtig.
In der Erzählstimme. Wahrscheinlich, weil er denkt, meine Stimme ist an und für sich nicht so eindrucksvoll. Deswegen nehme ich eine Stimme, die markant klingt.
Es ist dann aber manchmal komisch, weil er ja selber auch vorkommt im Film.
Ja, lässt sich auch selber interviewen. Also.
Aber wenn er spricht, dann spricht er mit einem Telefonfilter drüber. Er ist der Einzige, der nicht normal mit seiner normalen Stimme dort reinspricht, sondern er spricht immer so, wie durch ein Telefon klingt das. Immer so, Dieter Bröers. Wir befinden uns jetzt im Talkzustand. Gestern noch im Nachtzustand.
Ja, so ist er, unser Dieter Bröers.
Aber dann, ja, wird dann dieses Voice-Over-Narration gibt es dazu und dazu sieht man dann meistens Bilder von Dieter Bröers, wie er nachdenklich schaut.
Mit sich selbst Schach spielt.
Ja, genau, also man muss sagen, der Film eröffnet praktisch in einer Szene in einem chinesischen Tempel im Regen, in dem Dieter Bröers mit sich selbst, gegen sich selbst Schach spielt. Ja. Und zwar nur mit einem weißen Figurenset auf dem Brett.
Und dann guckt er in die Ferne.
So und er guckt in die Ferne und macht sich seine Gedanken zum Lauf der Welt.
Genau, und sagt dann eben seine Reise, seine spirituelle, die ihn dazu geführt hat, alles zu glauben. Ja, und am Anfang geht es halt um Bewusstseinsforschung erstmal. Es wird gesagt, dass eben Wissenschaftler das nicht betreiben, weil sie Angst davor haben und weil sie das ignorieren wollen.
Ja, und sie haben Angst davor, weil es zu kompliziert und sich ihre Vorstellung übersteigt und deswegen wollen sie sich damit nicht befassen, damit sie sich nicht blamieren.
Genau.
Wie das so ist mit Wissenschaftlern.
Kennt man ja.
Und Beweise dann dafür, dass das Bewusstsein irgendwie anders funktioniert als im Gehirn, was normale Bewusstseinsforscher sagen und was durch so Sachen wie, dass wenn man Gehirnareale zerstört, die Leute nicht mehr so denken können wie vorher, auch zumindest darauf hingewiesen wird, dass das einen Zusammenhang geben könnte, wird dadurch bewiesen, dass zum Beispiel telepathische Anrufe
Rätsel des Alltags, damit ein gewisser Wissenschaftler, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der spricht Englisch auf jeden Fall, und der berichtet dann über diese Phänomene wie telepathische Anrufe oder
Ich glaube, es war auch der Sheldrake.
Ich denke auch, ja.
Und das Gefühl, angestarrt zu werden.
Genau.
Und gerade in der Doku, die wir letztens schon mal erwähnt haben, über Telepathie und Esoterik, da kam das auch vor mit den telepathischen Anrufen und dort wurde gesagt, woran das liegt, dass sowas vorkommt. Was ich eigentlich ziemlich einleuchtend fand, dass Leute, an die man sowieso oft denkt und mit denen man vielleicht telefoniert,
die rufen noch mal an.
Dann rufen die auch mal an in dem Moment, in dem man vielleicht an die denkt.
Ja. Also es ist eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass irgendwann mal in einem Leben sowas passiert.
Ja, oder sogar häufig. Also es passiert wahrscheinlich häufiger nicht, als dass es passiert, weil ich denke auch häufig an Leute, die mich da nicht anrufen.
Ja,
häufiger, als dass es wirklich passiert.
Aber dann merkt man sich's nicht.
Weil ich eh nur einmal in der Woche angerufen werde oder so.
Ja. Und den ganzen Tag an Dieter Bröers denke. Den
ganzen Tag sitzt man vom Telefon und wartet uns was.
Ja,
ich denke gerade daran, dass Dieter Bröers mich anruft, aber bis jetzt...
Ist das auch, hat das was zu tun mit dem Phänomen, dass wenn man ein wichtiges Paket erwartet, der Postbote dann klingelt, wenn man auf Toilette ist?
Ja, genau, mit dem man wartet ganz lange, bis man nicht mehr kann und dann kommt der Postbote.
Oh nein.
Ja.
Aber immerhin wurde eine gute Statistik erwähnt, nämlich dass 80% der Menschen in Europa und Amerika, woanders nicht, weil da gibt es keine Telefone, dieses telepathischen Anrufe schon mal erlebt haben.
Ja.
Und ja, aber wie bei allen Statistiken oder auch wissenschaftlichen Berichten und Arbeiten und Forschungsarbeiten wird auch hier keine Quelle angegeben, weil das hat der Film nicht nötig.
Genau. Ja, also der Film zeigt relativ viele Statistiken auf, aber immer ohne Quelle, sodass man das auch nicht nachschauen kann.
Ja, und auch oft ohne Beschriftung, sondern einfach so eine Linien, die wo lang gehen. Und dann
hier sehen Sie eine Kurve, das erklärt, dass ich recht habe.
Ja, hier ist ein Koordinatensystem, das nicht beschriftet ist.
Ja, das ist halt auch wieder so Cargo-Kult-Wissenschaft.
Ja.
Echte Wissenschaftler benutzen Graphen, das machen wir auch.
Ja.
Aber dann war es eigentlich recht eindrucksvoll, wie erklärt wurde, wie das Gehirn funktioniert des Menschen, dass man quasi diese normalen Abläufe im Gehirn einfach durchgeführt werden, aber so Erinnerungen und Erfahrungen werden ja nicht im Gehirn abgespeichert.
Nee, die werden irgendwie in den Lichtbrücken zwischen den Elektronen im Gehirn gespeichert und das ist die Seele.
Ja, oder auch mal vielleicht auch in einer anderen Dimension.
Ja, oder in einer anderen Dimension. Das kam nicht so ganz klar raus.
Aber man kann sich das vorstellen wie mit Autoscootern.
Ah ja, stimmt. Da kam nämlich einer der vielen Gleichnisse des Films, die in ihrer Qualität nicht getoppt werden können.
Ja, da hat man gesehen, dass so zwei Leute in einem Autoscooter fahren und oben an diesem Netz, wo die rüber die betrieben werden, hat man so die Funken gesehen. Und man sollte sich wahrscheinlich vorstellen, dass das Netz alle diese ganzen Erfahrungen sind. Und
ja,
der
ja,
Autoscooter ja. ist das jetzt, das Gehirn.
Genau, also man kann der sagen, das Ganze, das Ganze findet sozusagen in einer Raumzeit statt oder in einer Nicht-Raumzeit.
Ja, Zitat aus der Film.
Ja. Aber ich finde es gut, dass das in gespielten Szenen dann auch dargestellt wird, weil sonst könnte ich mir das gar nicht richtig vorstellen.
Ja.
Genau.
Also wir können auf jeden Fall festhalten, das habe ich auch nochmal rausgeschrieben, das Gedächtnisspeicherung mit Erlebnisqualitäten findet nicht im Kopf, sondern im Google Cloud oder sowas ähnlichem statt.
Ja.
Das genau. ist auch wahrscheinlich unsere Zukunft, wenn wir USB-Slots haben in unserem Körper.
Genau. Wir haben übrigens noch was vergessen. Wir haben vergessen, mit welchem Satz dieser Film eröffnet. Und zwar eröffnet dieser Satz doch mit einem zitatreifen Spruch. Und zwar sagt Dieter Bröers: Ich bin davon überzeugt, dass 2012 eine Veränderung eintreten wird. Die Frage stellt sich nur, wann ist 2012?
In zwei Jahren.
Dieter Bröers. Und dann kommt tosender Applaus.
Ja. Und Gelächter.
Und Gelächter. Ist
etwas verlegen.
Ja.
Des Gelächters.
Aber ich glaube, er guckt immer so.
Ja, er guckt dann einfach wieder raus.
Ja, aus sehr dem Fenster. Stoisch.
Ja, und dieser Abschnitt mit Was ist das Bewusstsein? Schließt dann damit, dass Hunde auch telepathisch sind.
Genau, dass gerade Hunde telepathisch sind. Das haben wir ja auch schon mal gelernt in einem Podcast, wo wir über diese Hunde-Telepathin...
Hunde-Kommunikatorin.
Tierkommunikation.
Genau.
Ja, und das ist eigentlich nochmal bestätigt, weil da wurde ein Experiment wirklich vor unseren Augen durchgeführt.
Ja. Das sah so aus wie bei Beer 24 ungefähr. Ja, links ein Hund.
Also es war wirklich Hollywood.
Rechts zwei Leute, die sich unterhalten. Dann hören die auch sich zu unterhalten. Und links geht der Hund einen Schritt weiter.
Ja. Der steht auf und stellt sich ans Fenster und setzt einen Hundeblick auf.
Genau.
Weil er merkt, dass die Leute, die vielleicht gar nicht mit denen zusammenhängen, also diese zwei Personen, die im anderen Bild waren, dass sie sich beschlossen haben, jetzt nach Hause zu gehen.
Ja.
Und ich kann das bestätigen. Wir haben ja auch drei verschiedene Hunde gehabt, oder beziehungsweise ich kann es damit widerlegen, weil immer wenn ich gemerkt habe, dass meine Eltern oder so nach Hause kommen von der Arbeit, dann ist der Hund in dem Moment aufgestanden, wo man das Garagentor gehört hat und nicht, als sie sich entschlossen haben, loszugehen.
Ich kann das nicht unbedingt bestätigen. Unsere Hunde haben es immer erst gemerkt, wenn man die Tür vor ihnen aufgemacht hat. Aber vielleicht ist das ja auch...
Ja, ihr seid vielleicht nicht so schlau. Ihr wohnt in der Großstadt, da ist ja laut.
Telepathie reicht halt nicht so weit, nur bis zur Tür.
Das Geräuschtelepathie.
Telepathie, die übertragen wird über Schallwellen. Das können wir, glaube ich, alle akzeptieren.
Ja.
Aber andererseits gibt es ja auch Hachiko, ne?
Ja.
Damit kann man jedes Argument wieder...
Totschlagargument.
Genau, das Totschlagargument.
Nee, denn der nächste Abschnitt ist unsichtbare Mächte. Und da geht es darum, wie elektromagnetische Felder uns beeinflussen.
Ja, und das ist ein ganz kurzer Abschnitt eigentlich nur.
Das war es nämlich schon eigentlich.
Ja.
Die Abschnitte sind ein bisschen komisch. Am Anfang kommen sehr viele Abschnitte. Und dann in der zweiten Hälfte ist, glaube ich, noch ein großer, langer Abschnitt.
Ja, das heißt assoziieren dann.
Ja.
Ja, es ist ja auch generell inhaltlich keine allzu starke Trennung zwischen den Abschnitten.
Nee.
Das ist ja so ein fließender Übergang von...
Man könnte sagen, ein organischer Übergang.
Ja, ein organischer Übergang von nicht verstehbarem Quatsch.
Ja, dann ist halt bei unsichtbare Mächte eigentlich nur die Aussage, dass man eben elektromagnetische Felder hat, die Menschen beeinflussen können. Was insofern nicht so wild ist, weil Menschen auch mit elektromagnetischen Kräften funktionieren.
Ja. Sie sagen, aktuelle Studien weisen nach, dass die Lernfähigkeit und alles mögliche weitere des Gehirns durch elektromagnetische Felder beeinflusst werden kann.
Ja.
Das muss man einfach so hinnehmen, man kann das halt nicht nachprüfen.
Ja.
Das wird ja nicht angegeben.
Aktuelle Studien.
Ja. Vielleicht jetzt auf der neuen Ausgabe des Films, auf der Special Edition mit auf 7 DVDs,
die da rauskommen. Ist da alles also drauf. Lieber Dieter Bröers, wenn du uns eine Rezensionskopie schicken willst, wir nehmen gerne jeder 7 DVDs. Egal, danach...
City Rewrite?
Danach kommt der Abschnitt Taktgeber des Lebens und der Taktgeber des Lebens ist, was soll das denn eigentlich sein?
Ein überdimensionales elektrisches Feld habe ich mir dazu aufgeschrieben.
Ja, gut, das glaube ich. Und es wurde belegt mit der Weltraumkrankheit.
Genau, das ist halt eigentlich ein Vorgang, der häufig gemacht wird in dem Film. Es wird ein kleiner Fakt gegeben, dass es sowas gibt wie eine Weltraumkrankheit. Aber das ist alles, was stimmt.
Ja, und der Rest stimmt dann nicht mehr,
der
da gesagt wurde.
Und da wird gesagt, dass sie durch die Weltraumkrankheit sind die ersten Astronauten durch das von dem Magnetfeld der Erde abgeschnitten worden. Und das soll eindrucksvoll klar machen, dass das Erdmagnetfeld weit mehr leistet, als uns vor kosmischer Strahlung zu schützen, sondern auch zum Beispiel unsere Stoffwechselprozesse steuert und dass unser Bioorganismus im Einklang mit diesem Erdmagnetfeld schwingt und dass es auch die Lebenszyklen und die innere Uhr steuert.
Ja. Naja. Und wenn man nicht beim Magnetfeld ist, dann kriegt man Weltraumkrankheit.
Genau, dann kriegt man Weltraumkrankheit. Aber eigentlich ist die Weltraumkrankheit sowas Ähnliches wie die Seekrankheit, dass der Gleichgewichtssinn durch die Schwerelosigkeit irgendwie außer Kraft gesetzt wird und dadurch...
dann ist einem schlecht.
Ja, und die ist auch nicht bei den ersten Weltraumfahrern aufgetreten, sondern erst eher bei späteren Shuttle-Missionen zum Beispiel, weil da war mehr Platz in den Kapseln, dass man sich so viel bewegen konnte, dass man überhaupt daran erkranken konnte.
Ja. Ich würde trotzdem noch mal in so russischen Archiven gucken, was Laika dazu telepathisch übertragen hat.
So, noch mal schauen.
Sie ist ja immer noch oben.
Immer noch, für uns. Ja, einfach, nimm einfach eine Packung Reisegold mit und dann ist die Sache gegessen. Ja, und dann kommt eben eine dieser großen Grafiken, nämlich dass an Tagen mit ungewöhnlicher elektromagnetischer Aktivität gibt es mehr Geburten, mehr Todesfälle und mehr Arbeitsunfälle.
Ja, also zum Beispiel an was für einem Datum und wo?
Also in Bayern.
Ja.
Das Datum weiß ich nicht.
Nee, das Datum ist klar, da steht minus 3 Tage, minus 2, minus 1, 0 Tage, 1, 2, 3 Tage oder sowas.
Ach so.
Also, am 0. Tag ist der Höhepunkt und da ist auch der Ausschlag der Kurve.
Im Jahr 0.
Nein.
Es gab doch kein Jahr Null.
Am Tag es wird nicht gezeigt, wann das ist, es wird nur gezeigt an dem Tag der magnetischen Störung.
Ja.
Ja.
Also, ja.
Ich habe das dann auch mal nachgeprüft und
das hat wirklich gestimmt.
Ja, es hat gestimmt.
Ja. 100%. Ja, und danach kommt dann eigentlich der erste Hauptteil, würde ich sagen, des Films, nämlich die Erde als Spielball. Und darum geht's darum, also erstmal wird gesagt, an dieser Stelle muss zwangsläufig der Kalender der Mayas ins Spiel kommen.
Zwangsläufig.
Und diese Zwangsläufigkeit wird durch dieses Wort auch herbeigeführt.
Ja. Und dann dreht sich ein Maya-Kalender.
Richtig.
Mir wird schlecht.
In drei Richtungen gleichzeitig.
Also wer früher mal als Kind Indiana Jones 4 gespielt hat, der kennt das mit diesen sich drehenden Steintafeln und so sieht das ungefähr aus.
Ja, nur schneller.
Nur wesentlich schneller.
Ich fand es allgemein ziemlich gemein vom Film, dass er mich immer versucht abzulenken mit irgendwelchen Bildern.
Ja,
und so Panoramaaufnahmen von New York, Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen. Also ich.
Und die Love Story.
Ja. Ich bin da öfters abgeschweift in die Szenerie.
Ja, die müssen wir auf jeden Fall, diese ganzen visuellen Elemente müssen wir, glaube ich, dann später nochmal zusammenfassen.
Bitte. Ja.
Wir machen jetzt erstmal eine Handlung gut durch.
Ja.
Die Handlung.
Ja, und dann wird eben gesagt, schwierig. 2012, das kann man sich so vorstellen, wie 12 Uhr auf unserer Uhr ist 2012 auf der Maya-Uhr. Dann zeigen nämlich alle Zeiger nach oben.
Und nur für eine Sekunde.
Bildlich gesprochen.
Ja.
Und das ist so, weil verschiedene kosmische Abläufe greifen irgendwie auf unbestimmte Weise ineinander.
Aber perfekt.
Perfekt.
Und diese wichtigsten kosmischen Kreisläufe, die da beschrieben werden in Maya-Kalender sind, also jetzt alles laut Dieter Bröers, bitte alle Mittelamerikanisten mir nicht böse E-Mails schreiben, dass das alles nicht stimmt, sondern ihm schreiben.
Ja.
Also das sind Tag und Nacht, der Mondmonat, das Sonnenjahr, wobei ja beim Mondmonat gesagt wird, dass der Mond in exakt 28 Tagen um die Welt reist, also um die Erde. Exakt.
Absolut.
Ja. Dann die Präzession, also die
28.000 Jahre.
Das ist das tektonische Jahr, oder?
Das ist sich die Erdachse, die ja wackelt, bis sie einmal hin und zurück gewackelt hat. Für unsere.
Genau.
Für unsere Kinder, die das jetzt hören.
Und das wussten die Maya bereits.
Was wussten
unsere wissenschaftlichen Methoden?
Das können wir bestenfalls bestätigen.
Bestenfalls.
Sagt der Film.
Mit unseren wissenschaftlichen Methoden.
Nochmal, die Präzession geht, glaube ich, falls ich das richtig in Erinnerung habe, sowas um 26.000 Jahre.
Ja, irgendwie sowas.
So in den Dimensionen.
Ja. Und dann, was es aber auch noch gibt, ist die Pendelbewegung der Sonne in der Galaxie. Also, wenn man sich die Galaxie anschaut, dann geht die Sonne ja einmal rundherum, logischerweise, aber auch immer oben und unten.
Ja.
Und das ist eben auch irgendwie 60 Millionen Jahre oder sowas. Aber das ist da auch drin.
Das waren die Größen, in denen die Maya dachten.
Ja, ungefähr. Ja.
Das konnten die nämlich.
Und das können wir heute bestenfalls bestätigen.
Ja.
Dann wird aber, weil das ist so exakt, Das können wir, also wir können nichts mehr machen, als das bestätigen.
Ja.
Das ist das Beste, was wir können. Ja. Wir können nicht bestätigen plus oder so. Bestätigerin. Naja, egal. Jedenfalls wird dann gesagt, dass deswegen 2012 so wichtig ist, weil dann eine besondere Konstellation eintritt. Aber nicht welche, wurde jetzt nicht gesagt.
Doch, das ist die, die am Ende im Kornkreis drankommt. Sorry, dass ich mal
aufzeige. Genau, im Kornkreis geht es nämlich auch noch.
Da habe ich mal nachgeguckt und dann war das wirklich.
Und er sagt, dass diese Konstellation, also dass es alles ganz exakt ist mit dem Maya-Kalender und so perfekt, dass aber diese Zeiträume und auch Raumräume zu groß sind.
Raum.
Zu groß sind, als dass man da was Genaues sagen könnte. Darum könnte es auch sein, dass es nicht 2012 ist.
Ja.
So funktioniert Wissenschaft.
Wann ist eigentlich 2012?
Richtig.
Das hängt damit also zusammen. Und es ist auch ziemlich gut, was Sie erzählen, dass, also es wird davon ausgegangen, dass dieser Bewusstseinssprung durch diesen Erdmagnetsturm durch eine Sonneneruption ausgelöst wird, der 2012 zutreffen soll.
Ja.
Und das heißt, dass eigentlich mal radioaktive Strahlung, glaube ich, so die Erde in verstärkt trifft. Das ist zum Beispiel 1859 einmal vorgekommen, wo auch ein paar Telegrafenmasten anscheinend ausgefallen sind und
Gott.
So.
Ja.
Und wir müssen halt einen Super-GAU quasi da in dieser Hinsicht 2012 erwarten. Und wenn man auf Wikipedia schaut, im englischen Wikipedia zum Magnetsturm, dann sieht man auch dort, steht dann in dem ersten Absatz schon drin, 2012 oder 2013 werden die nächsten großen Stürme vorausgesagt. Und dann habe ich mal nachgeguckt auf den Beleg. Und der Beleg dafür, oder die, ist ein Artikel aus Christian Science Monitor.
Ja.
Und da steht drin, es gibt so alle 150 Jahre bis 500 Jahre einen größeren Sonnensturm statistisch gesehen. Also könnte es den nächsten schon 2012 geben, weil der letzte war ja 1859. Aber es steht nicht drin, dass der nächste dafür erwartet werden. Es steht nur drin, es passiert so im Schnitt alle 150 bis 500 Jahre. Also ist das auch schon anscheinend bewusst in Wikipedia reingenommen worden, ins Englische, von irgendwelchen 2012 Leuten aus Amerika, weil also ich finde, das ist kein Beleg dafür.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stützt sich der Film hier ja auf irgendwelche Statistiken der NASA, die eine Warnung herausgegeben haben, und er führt sogar hier auch mal den ersten echten Wissenschaftler ein.
Genau.
Und zwar ist das...
Das ist der Herr Angelos Voulidas, der mitgearbeitet hat an dem Stereo-Projekt. Das ist so ein Paar von Satelliten, die die Sonne fotografieren. Und wir sind hier top-investigativ und haben dem Herrn mal eine E-Mail geschrieben, warum er denn als echter Wissenschaftler, der für die NASA arbeitet, in einem paranormalen Psychofilm mitmacht. Und er hat dann geschrieben, ja, er wurde nicht für ihn interviewt. Und er hat 2008 ein Interview eben über dieses Stereo gegeben für NASA-TV.
Ja.
Und alles, was die NASA macht, ist halt Public Domain. Das heißt, jeder kann das verwenden in seinen Film. Und es wurde halt dann benutzt in seinem Film und ein bisschen aus dem Kontext gerissen. Und ich hatte ihn auch noch gefragt, was er denn davon hält mit 2012 und dem Solar Storms, weil eben gesagt wurde, dass so größere Sonnenstürme kämen 2012. Und dann hat er gesagt, alles, was über 2012 gesagt wird, ist absoluter Unsinn. Die Sonne ist nicht mal so aktiv wie im letzten Zyklus. Und 2012 wird kein Maximum der Aktivität werden, sondern wenn, dann 2013 oder auch später. Und er sagt auch, dass die Sonne viel aktiver war und auch weniger aktiv mal in den letzten tausenden Jahren. Aber es ist nie irgendwas passiert und darum bräuchte man eigentlich nichts denken, dass jetzt irgendwas Tolles passiert. Also es ist insofern nicht so gut, dass Dieter Bröcks ihn benutzt hat in seinem Film, wenn man dem Mann nur eine E-Mail schreiben muss und er schreibt dann zurück, dieser Film ist Unsinn.
3 Stunden oder so.
Richtig. Ja. Das ging ja echt schnell. Also wir haben ihn ganz spontan geschrieben und er hat sofort geantwortet.
Ja. Aber was mich da wiederum fasziniert, ich glaube, so ein Sonnenzyklus ist 12 Jahre. Das hätten die mal im Film sagen können.
Ja, so ein Sonnenzyklus ist irgendwie 11 bis 12 Jahre, aber die sind nicht so knallhart.
Coincidence?
Ja, die sind nicht so knallhart abgeschlossen. Das kann auch mal 13 Jahre oder 10 Jahre dauern oder so.
Ja, auf jeden Fall haben wir mit dieser E-Mail schon mehr Recherche betrieben als Dieter Brüers
in seinem ganzen Film. Das stimmt. Eine Sache, die mir dann noch besonders gefallen hat, war wieder das Schaubild, was sie gezeigt haben zu Sonnenaktivität und wie die alten Kulturen da sich verhalten haben. Ich konnte das alles nicht so schnell sehen. Ich konnte nur noch sehen die Beschriftung Stonehenge Max.
Ja. Und Pyramid Age Max, glaube ich.
Was ist denn das für ein Wert auf der Achse?
Ja, Max halt.
Das war nicht das Maximum. Also wenn die Kultur, es wurde mal gezeigt, wann die Kultur auf ihr Maximum angekommen war und wann sie wieder in der Rezession war.
Gemessen in Culture halt Points.
Die berühmten
Kultur, nicht Civilization.
Wie zum Beispiel die Pyramidenkultur.
Ja, die Römer und Stonehenge.
Richtig.
Ja, Römer, du mit deinen ausgedachten Namen. Das hieß Gladiatorenzeit.
Gladiatorenzeit Max.
Und dann ging es eigentlich am Ende nur noch darum, dass im Gehirn von diesen Sonnenstrahlen auch so vielleicht Stoffe freigesetzt werden, die an so was wie LSD erinnern. Und dann wurde gezeigt, eindrucksvoll, wie man ja eigentlich Wahrnehmung anders sein kann. Dass man zum Beispiel, wenn man so einen Stoff freisetzt, vielleicht die Dinge viel anders und vielleicht wahrer wahrnimmt, als man es kann, ohne breit zu sein. Es war wieder mal einfach nur ein Beispiel, das irgendwie nicht viel jetzt dazu beigetragen hat zu dem Film. Aber wenn man das durch zu hoch rechnet, sind es sicherlich 15 Minuten an solchen komischen Beispielen, die 90 Minuten des Films ausmachen.
Ja. Ja, kommt dann schon der Abschnitt, die Zeichen einer neuen Zeit, mit wo interessante Sachen gesagt werden. Zum Beispiel wissen wir jetzt, es gibt drei Kräfte im Universum. Gravitation, die elektroschwache Kraft und die Nuklearkraft.
Genau.
Manchen auch die starke Kraft genannt. Und darum haben wir auch drei Körper, denn es gibt drei Arten von Materie. Und das Bewusstsein ist die Gesamtheit aller drei Körper.
3, 3, 3.
Das sagt die... was war sie? Historikerin? Ja, Biophysikerin?
Ich glaube, das war die Historikerin.
Ja.
Eventuell, oder das war die Italienerin?
Nee, das war die Italienerin. Das war okay. Frau...
Frau Giuliana Conforto.
Genau.
Ja, die hat uns das erzählt.
Hat sie 4x3 oder 3x3 Sachen gehabt?
3x3. Drei Kräfte, drei Körper, drei Materien.
Da hätte sie sich ja wohl ruhig noch drei andere Sachen aus den Fingern saugen können, damit man auf 12 kommt.
Drei Dimensionen.
Oh, okay.
Also haben wir es jetzt.
Aber drei Dimensionen reichen nicht aus.
Nee, aber drei Dimensionen kann man sich gerade noch vorstellen. Da ist es noch okay.
Stimmt.
Denn die Überräume, also die Dimensionen darüber, die kann man sich nämlich nur nach dem Bewusstseinssprung vorstellen.
Genau. So als Hyperräume durch Phasenübergänge.
Genau.
Ja.
Und wie viele Dimensionen gibt es denn da?
Also kommt drauf an, wenn ich das mir als Kino mit bunten Brillen vorstellen könnte. Also das ist auch eines der Beispiele in diesem Film, dass man nämlich, wenn man zum Beispiel in ein Kino geht und da werden zwei Filme gleichzeitig gezeigt und der eine nur in Rot und der andere nur in Grün und man hat eine rote Brille an, dann sieht man nur den einen Film.
Ja, diese Doppelfilm-Kinos waren kurze Zeit mal ganz in.
Ja, also die Kinder von unseren Zuhörern werden sich nicht mehr dran erinnern. Und eine Zeit lang ist man immer mit seiner Freundin ins Kino gegangen.
Ja, genau.
Und dann kam zum Beispiel in Rot Terminator und in Grün dann Titanic.
Ja.
Und dann hat man halt verschiedene Brillen angezogen und alle waren glücklich.
Ja.
Ja.
Also es war dann nur doof, bei Schreck hat man niemanden mehr gesehen.
Alle Filme gezeigt, weil seine Filme nur dort gezeigt wurden.
Richtig, also James Cameron war besonders glücklich. Also Avatar brauchte man so eine blaue Brille. Wie auch immer. Ja, aber du hast schon recht. Interessant, wie viele Dimensionen es gibt. Aber dazu muss man erstmal wissen, dass die Welt ja ein Computer ist.
Ja.
Und dann ist natürlich klar, für einen Computer braucht man ein Betriebssystem.
Windows XP.
Zum Beispiel Windows XP.
Auf dem Mac.
Ja.
Wenn man so einen schönen weißen iMac da hat, dann will man da ja auch schön XP drauflaufen haben.
Richtig. Ja. Halt zum Gamen.
Ja, damit man in vier Fenstern gleichzeitig Risen spielen
kann. Also das hört sich jetzt doof an, aber das war in dem Film tatsächlich so.
Richtig.
Ja, das also aus der Theorie. Vielleicht erstmal, worum es geht. Es geht darum, von Burkhard Hein die Theorie zu erklären.
Die sechsdimensionale Theorie.
Genau.
Und darum kommen jetzt gleich auch 12 Dimensionen vor. Jedenfalls brauchen wir halt ein Betriebssystem. Und dieses Betriebssystem ist natürlich der Strukturraum X5 und X6, also die fünfte und die sechste Dimension. Aha. Und man braucht aber auch was, wo man die Daten speichern kann. Das wäre jetzt in X7 und X8.
Ja, würde ich sagen.
Also
ja.
X7 ist C und X8 ist D.
Achso, ich dachte Diskettenlaufwerk.
Nee, das ist in ganz den unteren Dimensionen.
Oh, das ist die erste Dimension.
Genau. Und dann gibt es ja noch X9 bis X12.
Ja.
Und das ist der Raum des Schöpfers.
Natürlich. Also, da ist der Architekt also.
Das ist Bill Gates.
Genau. Und einer der Physiker, der interviewt wird in dem Film, sagt dann, also X9 und X12, die liegen im Bereich der Information, würde man einfach sagen.
Ja. Ah, das ist der Illobrandt von Ludwiger.
Nicht der Illobrandt.
Das war nicht der Illobrandt, das war der Ernst Senkowski, glaube ich.
Genau.
Okay.
Ja.
Also,
oder Michael König. Die wechsle ich immer.
Und jetzt kommt aber noch die Folgerung daraus, ja. Nämlich weil es dieses gibt, kann man auch ohne Körper leben. In diesen anderen Dimensionen.
Ja, natürlich.
Und damit ist erklärt?
Ich weiß es eigentlich auch nicht.
Das Leben nach dem Tod.
Also das kommt alles so plötzlich in diesem Film, ohne dass irgendwie ein Zwischenschritt kommt.
Ja.
Also wer eine Möglichkeit hat, den Film zu sehen, es ist wirklich ganz interessant. Also diese Folgerungen, die da gezogen werden, ohne jeglichen Grund.
Ja.
Und wir müssen nochmal kurz zurückrudern. Es ist nicht so, dass kein Zwischenschritt kommt. Es ist erst, fällt der Film aus und geht kaputt und dann geht er wieder weiter und dann kommt das.
Stimmt. Zwischendurch ist im Film, dass plötzlich das Bild schwarz wird und dann steht, ihr Bewusstsein muss neu gestartet werden. Ja, genau. Nein.
Ja, dann ja, nein und dann, also J oder N und dann schreibt man ja.
Genau.
Und dann wird neu gestartet.
Ja.
Wie man das so kennt.
Und dann denkt man jetzt, das war das, jetzt geht's ganz komisch weiter.
Na, dann geht's erstmal
10 Minuten so weiter wie vorher.
Dann kommt wieder die alte Frau, die an einem Olivenbaum oder so steht. Ich weiß nicht mehr,
was ja, das war. Und also wenn uns jetzt die Zuhörer, wenn die sich das nicht vorstellen können, was wir hier gerade erzählen, dann müsst ihr euch einfach mal vorstellen, vor 300 Jahren in Europa hätte sich da ein Mensch vorstellen können, dass wir hier im Tonstudio sitzen.
Nein. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Also auf ungefähr auf der Ebene liefen die ganzen Erklärungen in dem Film.
Ja.
Ohne Zusammenhang, einfach so.
Genau, und im Film wird dann auch gesagt, dass wenn das Dreidimensionale weg ist, dann gibt es Hoffnung. Also diese Dreidimensionalität, die führt halt dazu, dass alle Menschen immer Angst haben vom Sterben. Aber was wäre, wenn man wüsste, dass die Seele in einer anderen Dimension weiter existiert? Diese Frage stellt Dieter Vröers und sie wird nicht beantwortet.
Ja, und es ist so gut, dass die... dass diese Leute dort erst, also diese ganzen Erklärungen über mit der jenseitigen Welt und so weiter und den Dimensionen bringen mit dem Satz davor, die moderne Physik ermöglicht uns diese Erkenntnisse. Und
genau.
Mit der modernen Physik ist dieses komische 12-Dimensionen-Modell gemeint, das eigentlich nur einer, nämlich dieser Burkhard Hein, aufgestellt hat. Und das ist nicht die ganze moderne Physik.
Ja. Und dieses Modell ist nicht unbedingt anerkannt. Das wollen wir nochmal dazu sagen.
Ja, aber es sieht sehr authentisch aus, weil das wird ja gut präsentiert.
Ja, aber kurz danach fällt im Film der beste Satz des Films, nämlich eine gesunde Skepsis bleibt angebracht. Ich glaube, genau. Da können wir zustimmen.
Ja.
Genau, und damit wird nämlich das letzte Drittel vielleicht oder das letzte Viertel des Films eingeleitet. Denn jetzt werden Versuche...
Genau, jetzt werden praktisch die Top-Beweise für die Existenz dieser Dimension, für die Existenz von nicht-körperlicher Weiterexistenz gezeigt.
Und man muss dazu sagen, dass davor eigentlich schon die ganze Zeit davon geredet wurde, vor allem dieser von Ludfinger oder wie der hieß, hat ja immer gesagt, dass die Wissenschaft eigentlich Beweise hat und dass es ganz viele Beweise gibt für UFOs und alles Mögliche, aber dass die Wissenschaft die nur nicht anerkennen möchte und einfach wegschaut.
Darf ich ganz kurz was zu dem Herrn von Ludwiger sagen?
Ja, klar.
Also Illo Brandt von Ludwiger, muss man dazu sagen, ist zwar eigentlich ein diplomierter Astrophysiker, aber er ist auch der Gründer der europäischen Sektion der amerikanischen UFO-Gesellschaft, kurz MUFON. Und er hat ganz, ganz viele Bücher über UFOs geschrieben und ist in vielen Dokumentationen aufgetaucht und unter anderem auch in der Ausgabe von Welt der Wunder, die da hieß UFO-Ernstfall in Deutschland von 2007.
Ja, Alarm auf Mallorca.
Ja,
ja. Ja, und so der sagt auch interessante Sachen. Zum Beispiel sagt er, dass die Wissenschaftler würden immer die Augen verschließen vor dem, was sie nicht mögen. Zum Beispiel Wolfgang Pauli hätte immer Autos explodieren lassen können, indem man drauf guckt. Aber man hätte das nicht gewollt, weil man wusste, der ist Nobelpreisträger, der macht sowas nicht.
Genau, und es werden diese ganzen Beweismaterialien, er zeigt dann immer so Papiere, wo so Flugbahnen von irgendwelchen Flugobjekten mit beweisen können anscheinend.
Ja.
Aber dann die Beweise, die geliefert werden nach diesem Bruch, diese zwei Punkte, die Vröers präsentiert und wo er sagt, ich weiß auch noch nicht, ob ich das glaube oder nicht. Also er bringt zwei Sachen, wo er selber noch nicht mal hinterstehe, wo er sich selber irgendwie schon so halb von distanziert. Was sind das für zwei Punkte? Das ist einmal Stimmen aus dem Nichts und Kornkreise.
Ja.
Ja. Das.
Wie die plötzlich da auftauchen in dem Film, ist ganz merkwürdig und unvorhersehbar.
Na, so ganz merkwürdig nicht, weil die Leute, die er gewonnen hat für den Film, die eine ist Kornkreisforscherin und der andere ist Stimmen aus dem Nichts.
Ja, Aber die Kornkreisforscherin, die wird vorgestellt mit Historikerin. Und zwar hat sie studiert Ancient Wisdom an der Gurdjieff School for Awakening in Amsterdam.
Bachelor oder Master?
Und auf Diplom, auf Psychodiplom. Und seit 20 Jahren, glaube ich, lebt sie in England und ist Vollzeit-Kornkreisforscherin.
Ja, die Historikerin. Womit man Geld verdienen kann, ne?
Ja, Ancient Wisdom.
Genau, und dann sagt eben dieser Physiker, dieser deutsche Physiker, der eben Stimmenforschung macht. Also was er halt macht, ist, dass er ein Magnetband irgendwo hinstellt, dann aufnimmt und dann so Fragen stellt.
Ja. Ich glaube, es wurde in einem faradäischen Käfig auch aufgenommen, wo eigentlich keine Strahlen und nichts rein kann.
Ja.
Nichts rein kann.
Aber er hat gesagt, in einem faradäischen Käfig.
Ich glaube, in einem Faraday-Käfig.
Also man darf nicht den Papagei aus Versehen in einen Faraday-Käfig tun. Ja. Sonst lösen die sich gegenseitig auf.
Ja.
Jedenfalls hat man da eben Stimmen und oder er hört halt zumindest Stimmen. Und die hat man dann nachher auf Band. Und dann stellt er eben so Fragen wie, wo sind sie? Und dann antworten die komische Dinge.
Wir sind nirgendwo.
Genau so. Also ungefähr ziemlich genau so. Antworten dann diese Stimmen. Oder eine macht irgendwie immer bup, bup. Und dann sagt er, das heißt, erfahren ist erleben. Oder sowas.
Ja. Also auf jeden Fall zeichnen sich diese Stimmen dadurch aus, dass sie immer in schwer nachweisbaren und nicht konkreten Aussagen sich äußern.
Genau.
Und auch gerne mal in Rätseln sprechen, gefühlt.
Ja. Genau. Und dann sagt er, was natürlich stimmt, aber was die Sache nicht besser macht, dass es eben Trost ist für Menschen, wenn sie an die Stimme eines Verstorbenen wieder hören. Und
mir geht's gut!
Die komische Stimme eines Verstorbenen.
Ja. Aber, das war ja auch nicht geklappt.
Ja, also es gibt ja wirklich Leute, die damit viel Geld machen, mit so Betrug, dass eben Leuten sagen, sie können ihnen helfen, mit ihren toten Verwandten zu reden. Und ja, es ist eigentlich größtenteils dann Geldmacherei mit der Trauer anderer Leute. Und das ist dann wieder nicht in Ordnung.
Was ist das aber wert?
Jetzt lauter Stimmen auf unserem Band hier. Was soll das denn?
Ja. Ich glaube, wir müssen
sich jetzt
mal aus unserem faradaischen Käfig raus.
Ja, wirklich.
Faraday.
Damit da eigentlich ja normale Funksignale reinkommen.
Ja. Genau. Und ja, so ist es halt mit den Stimmen. Damit wird das Thema eigentlich auch schon beendet.
Ja.
Es gibt halt diese Aufnahmen, die der eine Mensch hat.
Und dann sagen die, und die Kornkreise werden gut eingeleitet irgendwie mit, was wäre aber, wenn interdimensionale oder außerirdische Besucher Spuren hinterlassen, die sehr greifbar sind und die man lange studieren kann. Und dann wird ein komisches Flugzeug gezeigt.
Die Pyramiden.
Und dann sind es Kornkreise. Nichts irgendwie wirklich Spannendes.
Ja. Und bei den Kornkreisen finde ich interessant, da sagt wieder unser Freund Illobrand, dass die Menschen, die Wissenschaftler, das nicht wollen, dass Außerirdische kommen, weil sie beleidigt sind, dass sie nur so kurz bleiben.
Ja, und was hat er denn für eine Lösung?
Die Lösung ist, es sind keine Außerirdischen, es sind Zeitreisende.
Ja.
Die wollen natürlich nur kurz bleiben.
Natürlich.
Ja. Die haben ja keine Zeit.
Die sind nur auf der Durchreise.
Sonst passiert dann auch
nur was. Nur einmal zum Tanken her.
Richtig.
Ja.
Aber das würde doch ein Paradoxon geben, wenn da Zeitreisende auf einmal auftauchen.
Das wurde aber schon aufgelöst von ihm.
Und Stephen Hawking.
Und Stephen Hawking. Er macht so ein bisschen Name-Dropping, wer alle Paradoxe aufgelöst hat. Und dann sagt er, die Lösung ist, dass das, was nicht passieren kann, das hat nicht passiert. Und darum ist es egal.
Ja, also er sagt, es gibt zwei Sachen. Einmal sagt man, okay, wenn ich jetzt meinen Großvater in der Vergangenheit töte, dann entsteht in dem Moment eine neue Zukunft.
Ja.
Aber das glaubt er eher nicht, weil er meint, das ist ein bisschen blöd irgendwie und ein bisschen unwahrscheinlich. Er geht eher davon aus, wenn ich jetzt zurückreise und meinen Großvater töten möchte, dann würde das einfach nicht klappen. Ich könnte das nicht. Es würde einfach irgendwas dazwischen kommen.
Ja. Also wäre denn jetzt, wenn ich, sagen wir mal, ich reise jetzt zurück in der Vergangenheit und dann überfährt mich meine eigene Mutter mit dem Auto, aber nur, dass es ein bisschen weh tut. Und dann verliebt sie sich in mich. Sie muss aber eigentlich mit meinem Vater zusammenkommen, weil bald ist Under the Sea Dance. Und ich habe dann so ein Bild und da wird das immer undeutlicher von meinen Eltern, dass die verheiratet sind. Kann sowas passieren?
Ja, oder? Es ist in Ordnung, solange du den Schwarzen in Rock'n'Roll wegnimmst.
Ja, okay. Power of Love. So viel zum Thema Kornkreise.
Ja, nee, noch nicht ganz zum Thema Kornkreise, aha, denn das, da war noch ein Wissenschaftler, der hat die Frage gestellt, was kann ein Wissenschaftler mit Kornkreisen machen?
Und?
Er kann sie untersuchen,
ja,
kann sie vermessen,
ja,
und meinetwegen auch ein bisschen daran meditieren.
Ja, und richtig, er hat auch gesagt, er hat diese komische Konstellation gefunden und er meinte, das sieht aus wie eine Sternenkonstellation. Und dann hat er ganz lange in einem Computerprogramm, das er mal so irgendwo rausgeholt hat, nachgeguckt und hat aber nichts gefunden. Er hat gemerkt, dass, das dauert viel zu lange, und dann hat er irgendwann gedacht, oh, gebe ich mal 2012 ein. Und das war wirklich 2012.
Wow.
Aber es wurde nicht genau erklärt, wie das jetzt funktioniert hat. Außerdem fand ich es auch gut, dass man gesagt hat zu Kornkreisen, dass man die untersuchen und prüfen muss. Aber es wurde nicht gesagt, wie, und auf gar keinen Fall wissenschaftlich, sondern eher interdimensional. Und es wurde gesagt, dass
dort klar, da weiß man ja, wie man es machen muss,
dass dort klar Energien messbar sind.
Kornkreisen, genau,
bestimmt, ja. Aber das wurde auch nicht gezeigt leider, weil das wäre immer interessant
gewesen. Welche der drei
Energien? Ich hätte gerne diese Energien gesehen, die man da messen kann, die man nicht in einem anderen Ort nicht messen kann, im Kornfeld. Aber
ja. Ja, und da ist interessant, dass da der Illobrand eigentlich durch die Blume sagt, dass er die Kornkreise für unsinnig hält.
Ja, das stimmt.
Weil er die ganze Zeit sagt, naja, das kann man halt auch leicht nachmachen
und sowas.
Ja, leider. Aber ich weiß nicht, ich habe mal irgendwo gelesen, dass ungefähr 60% der Kornkreise wirklich von Menschen gemacht sind und nicht von interdimensionalen Lebenswesen.
Ja, und okay, der Rest von...
Die Statistik hätten die vielleicht noch ganz gut reinbringen
können. Ja. Genau, und dann hört es eigentlich schon bald auf. Dann kommen noch ein paar gute Sätze von der Historikerin.
Ja.
Nämlich, sie sagt, wir können uns jede Realität selbst schaffen.
Ja.
Und danach sagt sie, das Problem... Das allgemeine Problem, warum das nicht funktioniert mit der Wissenschaft, ist, dass die Wissenschaft nicht die Liebe messen kann.
Mm. Ja. Und da geht es so, wenn wir alle ein bisschen toleranter sind.
Richtig.
Und ich sage jetzt ich zu dir, yo Mann, deine Sonnenbrille sieht so scheiße aus, du
richtig,
bist ein Arsch.
Richtig.
Ja.
Ja.
Und sie schließt auch wieder den Kreis zum Thema 2012, was ja ganz, ganz lange ignoriert wurde in dem Film, dass es darum eigentlich geht. Denn sie sagt, alle Überlieferungen, die ich studiert habe, sagen 2012 voraus.
Ja.
Alle.
Alle.
Alle. Es wird nicht eine einzige Überlieferung in dem ganzen Film benannt.
Ja, leider. Es wird noch nicht mal eine gezeigt. Zeigen noch die Filme noch nicht mal irgendwie so einen komischen Hieroglyphenkram.
Ja.
Was soll das denn?
Und dann finde ich aber das Ende wieder ganz versöhnlich, was Dieter Bröers dann sagt. Nämlich, er sagt, warum sollten wir warten bis 2012, um eine bessere Welt zu erschaffen? Weil wir können auch hier und jetzt die Welt zum Besseren verändern.
Ja.
Und da kann ich nichts gegen sagen.
Ja.
Aber dafür muss man nicht vorher einen Film machen, der sagt, Zauberei, Zauberei, Zauberei.
Genau.
Ja. Also irgendwie... Insgesamt weiß ich überhaupt nicht, was man von diesem Film überhaupt mitnehmen soll, was man davon halten soll. Ist das überhaupt kann man den Film überhaupt eine Dokumentation nennen?
Nee.
Also der dokumentiert irgendwie gar nicht so richtig, was ich finde, der kommt mir so vor wie ein langes Werbevideo für Esoterik allgemein.
Ja, also der Aufbau ist schon so, der soll zumindest eine Dokumentation imitieren.
Es ist halt so dokumentarisch wie zum Beispiel, die Berichterstattung aus Fabriken bei Galileo dokumentarisch.
Ja, ja, genau.
Also ich meine, ich habe schon manipulative Dokumentation gesehen, aber dieser Film lässt noch nicht mal eine Linie erkennen und am Ende sagen die so, wow, wenn man so sein Bewusstsein erweitert, dann kann man ganz nett sein und Liebe und alle, wir zusammen, bessere Welt. Und dann kommt es mir so vor wie so ein Video und danach kommt diese Christenrockmusik.
Ja,
so
richtig.
Am Ende.
Danach kommt so White Metal und dann...
Ja. Das hat mich eher so an so ein Video erinnert, weil die auch meinten am Ende, es wird auf jeden Fall dieser Umschwung innerhalb meiner Lebenszeit kommen. Weil auch immer die Christen sagen, ja, das jüngste Gericht, das kommt auf jeden Fall, also es gibt ja so ein paar Schulen, die das so sagen, das kommt, dann kommt Jesus und wird alle, sagt du links, du rechts.
Genau. Kann er ja mal die Christen mitnehmen.
Und dann wird die Welt, die wir so kennen, jetzt zu Ende gehen, genau was die auch sagen.
Ja, also insgesamt, der Film ist schon interessant zu schauen, aber halt von vorne bis hinten unzusammenhängend. Und ja, wie wir ja gezeigt haben, mit einer E-Mail an die echten Wissenschaftler, die vorkommen, aus Archivmaterial, kann man schon einen größten Teil des Films wieder rauswerfen.
Ja, ich habe mir auch noch zwei Sprüche, die wir vielleicht jetzt noch sagen sollten, dass wir hinten auf der DVD vielleicht nochmal erwähnt werden könnten mit unserem Thumbs Up.
Ja.
Also einmal könnte man sagen, wer diese wahnwitzige Reise um die Welt erst einmal angetreten hat, der wird niemals zurückkehren.
Das fand ich schon mal ganz gut.
Ja. Oder auch nicht bloß ein Film über 2012, weil das stimmt wirklich, sondern ein Denkmal an alle spirituellen und esoterischen Pioniere, die gestern noch als Scharlatane und Verblender verschrien wurden.
Und heute immer noch.
So ist es,
ja. Ja, und Trinkspiele kann man auch gut machen zu dem Film, oder?
Ja, Trinkspiele fand ich irgendwie schwierig. Ich dachte eigentlich gehofft, dass man bei jedem 2012 mal ein Glas nehmen kann, aber es fällt 2012 im Endeffekt ganz selten.
Ich würde bei jedem Blick in die Ferne und bei jedem Close-Up.
Ja.
Ja, das könnte man machen von Dieter Bröers, also da gibt es viel Material. Und ich würde auch, wenn Leute mit wirren Haaren oder nicht so wirren Haaren in Alltagssituationen zusammenbrechen und sich den Kopf halten.
Stimmt, die Szene kommt sehr oft. Ja. Was man auch machen könnte, ist immer, wenn an irgendein normales Wort Bio vorne dran gehängt wird. Es gibt zum Beispiel Bioorganismus, Biophysiker, Biochemie, Bioelektrisch, Biorhythmus. Ja. Also das kam mehrfach vor.
Bio-Evolution. Ja.
Genau, und noch eine Sache, die wir kurz erwähnen können, ist diese interessante Love-Story, die ganze Zeit passiert.
Oh ja,
ja, das Subplot. Das war eine von den Sachen, die mir am besten gefallen hat.
Ja, es gibt so einen Subplot eben mit einem Pärchen. Am Anfang starrt er sie nur an und damit wird bewiesen, dass man fühlen kann, wenn jemand angestarrt wird.
Ja, ja, wenn man einfach so im Café sitzt im Bahnhof und dann hinten oben vom Gleis jemand
auscheckt.
Richtig.
Ja. Ganz eklig.
Das hat aber gut funktioniert.
Ja. Und später fahren sie schon Autoscooter zusammen.
Richtig. Nächste Szene.
Ja. Und dann sind sie in den...
Da hat's geknistert.
Ja, und dann hat's geknistert, aber irgendwas gesehen hat, oben an dem
Elektro-Draht
und dann sitzen sie schon in dem Zwei-Film-Kino, in dem schönen Brot-Kino zusammen. Und
er legt die Hand auf ihre Schulter.
Ja.
Genau. Aber später kommen sie dann, glaube ich, nicht mehr vor, oder?
Ich weiß es nicht.
Doch, man sieht sie ganz am Ende nochmal im Kino.
Da wird
das nochmal irgendwie so, diese Szene nochmal wiederholt.
Ja, weil aber das ist doch so schon, eindrucksvoll. Da war es doch schon eingeloggt.
Oder? Vielleicht ist das Kind aus der Matrix auch deren Kind.
Ach, stimmt. Ja, aber das würde heißen, dass das unsere Eltern sind, weil der Zuschauer, also wir sind das Kind aus der Matrix. Weil man sagt, am Anfang wird gesagt, wir sollen alles mit den Augen eines Kindes betrachten.
Genau,
ja. Und ich glaube, wenn man einem Kind den Film zeigt, der ist auch ab null, also man kann dann, ruhig alle Hörer können in ihren Kindern jetzt gern zeigen, zu jeder Zeit, dann kann man vielleicht auch das Kind, könnte das vielleicht glauben, was man da drin sagt.
Weißt du, wie schwer das ist, die Augen aus dem Kind rauszukriegen? Explicit.
Ja.
Gut, ich glaube, hast du noch was?
Ja, wir können vielleicht noch kurz darauf hinweisen, es gibt eine sehr interessante Rezension, aber ich glaube zu dem Buch, zu dem Buch, zu dem Film, und zwar auf dem schon vorhin angesprochenen Astrodicticum Simplex, dem Blog. Und der nimmt eben dieses Buch kapitelweise auseinander und zeigt sehr schön, was wahr ist, nämlich nicht so viel, und was eben nicht wahr ist und was richtig
wäre. Was mir da besonders gut gefallen hat, ist die Geschichte mit der Sonne und dem Planeten X oder was da auf, oder Sonnenflecken, dass die nur auf der Rückseite der Sonne anscheinend auftreten, was Dieter Bröers gemerkt hat. Also er hat mit diesem, glaube ich, mit dem Stereosatelliten konnte man hinten ja auf die Sonne gucken, und da hat er gesehen, da ein Objekt, was vielleicht ein Planet X, glaube ich, war, kurz. Und beim nächsten Bild, da hat er gebannt vor dem Computer gesessen und da war es auf einmal weg. Und dann hat er versucht, das zu finden oder diese Aufnahmen zu bekommen. Aber die NASA hat diese alten Aufnahmen mit neuen, mit anderen Aufnahmen einfach anscheinend ausgetauscht, meinte er.
Ja.
Und das fand ich gut. Also es wird vertuscht auf jeden Fall, dass es diesen Planeten oder was auch immer da gibt, woraus anscheinend auch dann der intergalaktische Synchronisierungsstrahl eingeleitet wird. Und dann hat er auch ganz gut geschrieben in diesem Blog, dass es eigentlich gar nicht sein kann, dass sowas nicht beobachtet wird, weil nicht nur die NASA den Weltraum beobachtet und man sowas auch schon mit normalen Teleskopen eigentlich sehen können müsste.
Ja.
Und dass sie das nicht einfach so vertuschen könnten. Aber allgemein hat mir das gut gefallen, weil ich habe mir da so Dieter Bröers ein bisschen wie Jeff Goldblum in Independence Day vorgestellt, der alleine irgendwas aufdeckt.
Ja, ich glaube, so realistisch ist das auch ungefähr.
Ja. Und dann... Ja, auf jeden Fall sind da interessante Anekdoten dieser Gestalt aufzufinden.
Genau.
Ja.
Ja, das, denke ich mal, schließt unseren Teil ab zu diesem Film, nicht wahr?
Ich denke auch. Okay, und dann habe ich noch ganz kurz, weil wir jetzt beim Thema Film sind, habe ich nämlich in dem Esoterik-Forum, da gibt es so eine Sparte Filmrezension. Und da gibt es eine Rezension zum Film Hackers, und zwar Hackers mit Ä geschrieben. Und da schreibt Uwe Zander, der macht diese ganzen Rezensionen, schreibt: Zu dem Film: Information ist die gefährlichste aller Waffen. Jugendliche Computerfreaks kommen einem Geheimnis auf die Spur, das ihnen das Leben kosten kann. Der Chef einer Sicherheitsabteilung benutzt den firmeneigenen Rechner, um sein illegales Ding zu machen. Die Hacker, wieder mit dann halten ihn auf. Der Film ist zwar von 1995, aber immer noch aktuell. Mhm. Die Macht im Cyberzeitalter ist beschränkt. Wir brauchen nicht denken, dass wir den Konzernen hilflos ausgeliefert sind. Das Spiel läuft anders. Darauf antwortet La Musica. Der Film ist einer meiner Lieblingsfilme. Wenn man genau hinguckt, erkennt man die junge Angelina Jolie.
Wenn man ganz genau hinguckt.
Auf die... Meinten die wirklich den Hackers? Ich dachte irgendwie die ganze Zeit, das ist irgendein deutscher Hackers-Film mit R, sagen wir wie die wilden Kerle oder sowas. Ja.
Mit Angelina Jolie.
Mit Angelina Jolie.
Ja, genau.
Angelina Jolie.
Ja, aber
die
das
kennt man, wenn man genau hinguckt.
Das ist doch mit dem Swimmingpool und so.
Ja. Aber das Beste ist einfach das Netzwerk der Jugendlichen, welche für das Gute einstehen und keine Mühen scheuen, plus die Rivalität unter den Hackern. Das ist so doof.
Ja, das ich war bin Serial schön. Killer, der mit dem Frühstücksblatt.
Ja. Darauf antwortet wieder Uwe Zander. Hätte nicht gedacht, dass der Film bekannt ist. Sonst denke ich, dass auch die Hacker geführt werden. Die Rivalität ist nicht echt, eher ein sich frotzeln. Auch sie spielen mit im Spiel. Antwort wieder von La Musica. Okay, stimmt, die prüfen sich eher. Also das mit den Sprenklern in der Schule. So. Und da, das, damit hat es auch.
Ja. Die beste Szene mit den Sprenklern in der Schule, wo er unauffällig den Sprenkler auslöst.
Und dann einen Regenschirm hat.
Das sich frotzeln unter den Hackern.
Und Regenschirm dabei hat. So. Ja. Im Haus.
Aber 4 von 5 Longboards für den Film.
Also das könnte man jetzt schon wieder gucken. Gerade allein schon, ich weiß schon wieder gar nicht, was ich mir für neue Klamotten kaufen soll. Das
ist immer gut. Und welche neue, was für ein Bart du dir wachsen lassen sollst.
Außerdem spielt die junge Angelina Jolie mit.
Ja,
und man kann
eine Vorabversion von Wipeout sehen in dem Film.
Stimmt. So gut. Ich gehe auch immer in so Discos mit meinen Hacker-Freunden und spiele da Wipeout.
Ja.
Und so.
Wipeout. Hackers mit R und Z.
Naja.
Das andere Wipeout.
Also das war der kleine Bonbon.
Der kleine Bonbon. Ein Bonbon aus Wurst für uns heute.
Genau.
Und damit.
Wullewupp Kartoffelsuppe.
Enden wir unseren Podcast und sagen: Bleiben Sie gesund.
Bleiben Sie.
Wir sehen uns in der nächsten Dimension.
Warte, ich hatte noch was. Dieter Bröers hört sich nicht nur so an wie orale Ausgasung. Es riecht auch so. So, danke.
So, lass ihn mal.
Denk mal drüber nach. Da brauchen wir nichts schneiden. Perfekt.